Feindselige Deutung. Gespräche über Antisemitismus. Ein Podcast im Rahmen des Projektes Abbau von Antisemitismus des Arjowitsch-Haus Leipzig. Mit Richard Buchner, Benjamin Mendel und Benjamin Damm. Folge 1. Was sind Verschwörungsmythen? Und was genau daran ist antisemitisch?
Herzlich willkommen zur ersten Folge. Mein Name ist Richard, mit mir hier im Raum sitzen Benny und Ben. Und wir werden heute was sagen zum Verhältnis von Antisemitismus und Verschwörungstheorien.
Kurz zum Ablauf. Wir werden uns erst anschauen, was Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungsmythen eigentlich sind und warum sie so viel Zuspruch erhalten. Dann widmen wir uns dem Thema, was Verschwörungserzählungen mit Antisemitismus zu tun haben. Anschließend werden wir kurz beleuchten, wie sich Verschwörungsdenken geschichtlich entwickelt hat. Und am Ende überlegen wir, wie wir damit umgehen können und wie sich am besten auf Verschwörungsmythen reagieren lässt.
Vielleicht wollen sie damit irgendwas vertuschen, kann ja auch sein. Und jetzt ist der Virus halt schuld oder das Virus halt schuld. Und jetzt fällt die Schuld nicht mehr so auf die Politiker, denn, ne? Vielleicht hoffen sie damit so durchzukommen oder so.
Ich möchte damit aussagen, dass Bill Gates und seine Frau und die ganze Organisation versuchen, jetzt uns großartig impfen zu müssen, weil der Meinung sind, ohne dem geht's nicht.
Die Leute von DEMOC, dem Zentrum demokratischer Widerspruch, haben in den letzten Monaten einige der sogenannten Corona-Demos begleitet und dokumentiert. Freundlicherweise haben sie uns erlaubt, Beispiele aus den Dokumentationen zu verwenden, um auf die Aktualität von Verschwörungsdenken aufmerksam zu machen. Besonders in Krisenzeiten haben Verschwörungsmythen immer wieder Hochkonjunkturen, weil gerade da Ohnmachtsgefühle besonders stark zu spüren sind und das Bedürfnis nach Erklärungsmodellen und Lösungsansätzen besonders groß ist. Und das kann man so als Kern von Verschwörungserzählungen festmachen, dass immer davon ausgegangen wird, dass eine kleine Gruppe von Menschen im Geheimen das Schicksal der Welt bestimmt oder irgendwie Einfluss auf einzelne Leute oder auf Menschengruppen hat und sich daran versucht wird, die Welt zu erklären und dann auch so komplexe Probleme, ein unverstandenes Geschehen auf der Welt oder in der Gesellschaft, dann damit reduziert wird, also die Komplexität wird reduziert auf, da sind Einzelne dran schuld und damit ist dann auch immer gleich so ein Feindbild da.
So, ihr seht schon, Verschwörungstheorien zu analysieren bedarf zweierlei, nämlich einmal einer Disposition in der Person, die Verschwörungsfantast selbst ist, also zu gucken, wie sich diese Person fühlt, wie diese Person mit Welt umgeht, mit Geschehen in der Welt umgeht, aber gleichzeitig muss man sich auch die Gesellschaft angucken, die in der diese Person lebt. Ihr seht schon, wir sind jetzt auch mittendrin in dem, wie Verschwörungstheorien eigentlich funktionieren. Dazu möchten wir noch ein paar Worte sagen.
Es gibt ja so viele Verschwörungstheorien, dass man gar nicht alle überblicken kann und noch gar nicht von allen gehört hat. Und Gemeinsamkeiten hat Ben schon angesprochen. Wenn man sich die individuelle Ebene anschaut, die Richard eben erwähnt hat, dann ist es vor allem so, dass die Welt, in der sich Einzelpersonen bewegen, also wir alle uns bewegen, in den letzten 200 Jahren immer komplexer geworden ist. Das heißt, es gibt viel mehr Zusammenhänge zwischen Gesellschaft, zwischen globalisierenden Märkten und Wechselwirkungen in Politik und das alles wirkt auf die einzelnen Personen ein. Und man könnte jetzt sagen, dass die und wir alle das gar nicht mehr durchdringen. Das heißt, wir können nicht alles wissen, um uns bestimmte Phänomene in der Welt zu erklären. Zum einen kann man dann eben auf wissenschaftliche Theorien zurückgreifen, die bestimmte Prozesse in der Moderne erklären. Oder aber, was für Menschen interessant ist, die eben an solche Verschwörungstheorien glauben, sind eben besonders einfache Erklärungen. Also das heißt, mit dem ich mein persönliches Schicksal, das vielleicht durch sehr viele komplizierte Prozesse in der Welt irgendwie entstanden ist, auf eine einfache Ursache zurückführe. Also halt eine möglichst simple Erklärung.
Genau, das wäre zum Beispiel was, das man anführen könnte, wenn man von der Verschwörungstheorie bezüglich der Federal Reserve Bank spricht.
Jeder fragt sich, was hat denn die Regierung davon, die Wirtschaft komplett an der Wand zu fahren? Ich vermute, dass es irgendwie mit der neuen Weltordnung irgendwie zu tun hat.
Ich bin der Meinung, dass wir hier zu treuen, dummen Arbeitssklaven gemacht werden sollen.
Die Federal Reserve Bank ist eine Privatbank aus den USA. Diese wird in Verschwörungserzählungen häufig für die Weltkriege und andere Konflikte in der Welt verantwortlich gemacht. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bank gezielt Regierungen finanzieren würde, die Kriege begonnen hätten. Die Regierungen werden dabei jedoch eher als Marionetten gesehen, welche von den Bankiers gesteuert werden. Dieser Mythos ist vor allem durch die Montagsmahnwachen 2014 und 2015 verbreitet worden.
Da könnte man zum Beispiel sagen, dass Prozesse, die geopolitischer Art sind oder Prozesse, die ein Individuum einfach erstmal sehr nachteilig betreffen, in irgendeiner Form rationalisiert werden müssen. Also die Dinge, die in der Welt sind, wir wollen, dass wir die Sachen verstehen können, auch damit wir sie kontrollieren können. Wir wollen nicht, dass irgendwas eine Macht über uns ausübt, irgendwas uns ohnmächtig sein lässt. Und am leichtesten verständlich kann ein Prozess gemacht werden, wenn wir ihn an irgendwas Bestimmtem aufhängen. Wenn wir also sagen, das ist nicht ein abstraktes Ding, das ist nicht eine Struktur, das bewegt sich nicht die ganze Zeit, wir müssen uns nicht groß Mühe geben, das zu fassen, sondern wir machen das fest an Einzelpersonen, an der Gruppe von Einzelpersonen.
Das ist ja was, was den einzelnen Personen, die an solche Theorien glauben, eben wieder ein Gefühl von Macht zurückgibt, also ein Gefühl davon, dass sie diesen Sachen einfach nicht ohnmächtig ausgeliefert sind, sondern dass sie Schuldige benennen können und damit eben auch gegen ihre eigene Not vorgehen können.
Na, und das kann man ja jetzt auch nochmal auf die Hörbeispiele, die wir vorhin eingespielt haben, zurückführen. Da kommt jetzt plötzlich ein Virus, das ist unsichtbar und relativ unklar, wo kommt das jetzt genau her? Was macht es überhaupt? Wie gefährlich ist es? Und das löst ja eine ganz große Unsicherheit und ganz viele Ängste aus. Und die müssen halt auch irgendwie rationalisiert werden. Und das geht leichter, wenn man eine Person oder eine Personengruppe dahinter stellt.
Ja, also ich finde das total spannend, was du da nochmal gesagt hast, Ben, würde aber noch hinzufügen, es ist wichtig zu sehen, dass Verschwörungstheorien nicht ausschließlich in Krisen stattfinden, dass es nicht eine krisenhafte Situation braucht, damit jemand sich danach sehnt, Kontrolle zu haben, sondern dass ein Gefühl ist, nach dem wir permanent streben, was ja erstmal auch total verständlich ist, aber in dem Moment schwierig wird, indem wir das dann eben, wie wir gerade beschrieben haben, auslagern. Und es gibt ja auch Dinge, die unser Alltagsleben krisenhaft werden lassen. Also zum Beispiel die Angst vor einem Verlust von einem Beruf. Die Angst davor, nicht so richtig Fuß zu fassen im Leben. Vielleicht nicht so richtig zu wissen, wo man hin möchte. Die Suche nach einer Identität, die Suche nach Einfachheit, die heute ja vielleicht, also ich weiß nicht, ob sie schon jemals da war, aber die zumindest heute auf jeden Fall nicht da ist. Die Angst davor, ohne Geld und ohne Perspektive dazustehen. Das zum Beispiel ist eine Angst, die Verschwörungsfantasien total befeuern können. Genau, also nur um das nochmal klarzustellen. Krisen, ja, können zu Konjunkturen von Verschwörungstheorien führen oder tun das auch meistens, aber auch unser Alltagsleben ist immer potenziell krisenhaft.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, zumal es ja auch ein Wissen über die Stereotype, die dabei bedient werden, braucht, damit es in den Krisenzeiten hochkochen kann.
Wenn man es ein bisschen einfacher formulieren will, dann kann man das vielleicht auch kollektives Gedächtnis nennen, also dass es einen Erfahrungsschatz gibt, auf den wir nicht immer unmittelbar zugreifen können, der aber präsent ist, der immer irgendwie abgebildet wird, vielleicht ohne, dass er konkret abgebildet wird, sondern noch in Symbolen besteht.
Also interessant ist in dem Zusammenhang auch wirklich, wenn man sich die Funktionsweise oder diesen Aufbau von solchen Verschwörungsmythen oder Verschwörungstheorien anschaut, dann kann man nämlich feststellen, dass dort immer wieder Versatzstücke von Wahrheit genommen werden, also teilweise Fakten, die dann aber rekombiniert werden, also neu angeordnet zu einer ganz anderen Erzählung. Und das ist eben verbunden mit ganz vielen Spekulationen, wie diese Fakten nun alle zusammenhängen, die eben einer in Anführungszeichen offiziellen Darstellung eines bestimmten Hergangs widersprechen. Und ich glaube, dass eben das auch der Punkt ist, wo dann solche kulturellen Kurs bzw. dieses kulturelle Gedächtnis stark eingreifen kann, indem man eben solche Erzählungen, die eigentlich schon viel älter sind, in einem neuen Gewand dann wieder in diese Verschwörungstheorien einarbeitet.
Man könnte jetzt glauben, man müsste Verschwörungstheoretikern nur sagen, wie dieses Wissen richtig zusammengesetzt wäre oder wie die Dinge tatsächlich stehen. Aber ich glaube, das ist geknüpft auch an das Vorurteil, Verschwörungstheoretiker wären primär dumm. Was aber ein totaler Fehlschluss ist. Verschwörungstheoretiker sind meistens in dem Feld oder oft in dem Feld von Verschwörungstheorien, in dem sie sich bewegen, wahnsinnig belesen. Es gibt ja einen ganzen Korpus an Verschwörungstheorien, auf die man zurückgreifen kann. Was man dabei nicht vergessen darf, ist diese Versatzstücke von Wissen, die da sind. Die sind ja angelesen und die sind erworben worden. Das ist ja Wissen, das trotzdem da ist, auch wenn es vielleicht falsch zusammengesetzt ist. Das wiederum hat auch eine Funktion. Diese Leute halten sich nämlich für in besonderem Maße informiert, als hätten sie Geheimwissen, das viele andere Leute nicht haben. Es gibt ja diesen Terminus zum Beispiel von den Schlafschafen, in dem das Ganze ja auch transportiert wird, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die würden schlafen, die kriegen nicht mit, was passiert, aber die Verschwörungstheoretiker, die wissen's. Die haben dieses Geheimwissen erworben und können damit umgehen und arbeiten. Und genau da wird dann eine neue Funktion von Verschwörungstheorien eingeführt, nämlich die, dass man sich in besonderem Maße für informiert, für eine Elite quasi hält.
Und da würde ich ganz kurz noch einwerfen, also was auch schon mal gesagt wurde, das passt super dazu, dass es zu so einer Selbstermächtigung kommt. Also das heißt, in dem Moment, wo man sich wieder überlegen fühlen kann über eine scheinbar schlafende Masse, die vermeintliche Wahrheit alle nicht sehen, in dem Moment ermächtigt man sich selber wieder und stellt sich über andere.
Und auch um nochmal den Punkt aufzugreifen, dass ja immer auch ein Funke Wahrheit verwendet wird, der dann irgendwie verdreht oder aufgebauscht wird, ist ja auch ganz spannend, dass es ja reale Verschwörungen auch schon immer gab. Also immer, wenn jemand Macht hatte, gab es auch irgendwann jemanden, der ihm die Macht wieder wegnehmen wollte. Per Definition ist eine Verschwörung eine Gruppe von mindestens zwei Personen, die sich im Verborgenen zusammenschließen, um Eigeninteressen zu verfolgen und dabei etwas nach jeweils bestehenden Recht Illegales tun. Da ist dann aber die Frage, wie das Ganze belegt wird und wird tatsächlich nach Beweisen gesucht und werden auch Gegenbeweise geprüft, also ob man sich vom Gegenteil überzeugen lässt. Und wenn sich das Gegenteil herausstellt, dass man dann auch sagt, okay, da ist keine Verschwörung, oder ob man sich halt vor dieser Kritik davor immunisiert und sich vor Widerspruch verschließt.
Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt in den Funktionsweisen. Und der ist das, was man in der Psychologie oder in der Psychoanalyse Projektion nennt. Und das ist das, was wir vorhin beschrieben haben, dass die Gesellschaft konfliktbehaftet und krisenhaft sein kann, wie man jetzt während Corona gesehen hat oder auch während Wirtschaftskrisen sehen kann. Und der Begriff der Projektion versucht analog dazu zu erklären, dass auch das, was im einzelnen Menschen vor sich geht, genauso krisenhaft und widersprüchlich sein kann. Für uns kann es manchmal schwer sein, diese Widersprüche auszuhalten. Und natürlich wollen wir alle, dass unsere Psyche einigermaßen stabil ist und wir nicht von einer Krise in die nächste fallen. Deswegen gibt's den Mechanismus, wie gesagt, in der Projektion, der versucht, diese innerliche Krise oder diesen innerlichen Kampf, diese innerlichen Widersprüche auszulagern und woanders auszutragen. In der Verschwörungstheorie wäre das dann, sich, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, sich eine Gruppe von Personen zu suchen und denen zuzuschreiben, sie wären das personifizierte Schlechte, das personifizierte Übel. Bill Gates zum Beispiel ist in dieser Corona-Verschwörungstheorie raffgierig. Der ist nicht interessiert am Wohl der Menschen. Der ist erstmal das personifizierte Schlechte. Und genau das wird gebraucht, um diese Projektion für sich selbst wirkmächtig werden zu lassen. Dass man die schlechten Anteile, die man in sich trägt, auslagert und einer anderen Person oder Personengruppe zuspricht und die dann da bekämpfen kann. Das wiederum ist aber wahnsinnig gefährlich, weil wenn wir davon ausgehen, dass alles Schlechte an einer Person läge, dass dieses Schlechte nicht in mir läge, dass dieses Schlechte nicht in der Gesellschaft läge, sondern in einer einzelnen Personengruppe, dann ist eine recht naheliegende Lösung zu sagen, man lässt diesen Kampf physisch werden, da man ja will, dass dieses Schlechte, das man ja in sich erlebt, beendet wird.
Diese Virusgeschichte hier ist eine NWO, geplante NWO-Sache, um Europa, die Welt und Deutschland zu zerstören und zu versklaven.
Wo kommt der Virus her?
Im Zuge der Corona-Pandemie entstanden neue Mythen, die versuchten, den Ausbruch des Virus auf geheime Verschwörungen zurückzuführen. Als Schuldige werden dabei zum einen Regierungen benannt, die die Pandemie absichtlich verursacht hätten, um ihre wahren Absichten zu verbergen. In diesem Fall verbindet sich der Mythos mit anderen Verschwörungsideologien.
Andererseits wird Personen wie Bill Gates vorgeworfen, sie hätten das Virus gezüchtet, um mit dem Impfstoff Geld zu verdienen. Wieder andere behaupten, das Virus gäbe es gar nicht und alles rundherum sei nur Panikmache, um die Menschen besser kontrollieren zu können.
Wir haben ja gerade schon beschrieben, dass es in diesem verschwörungstheoretischen Weltbild wesentlich zwei Pole gibt. Es gibt den guten Pol und es gibt den schlechten Pol. Und die Verschwörungstheoretiker sind auf jeden Fall auf der guten Seite und die Gruppe, auf die sie diese ganzen unverstandenen Prozesse projiziert, stehen auf jeden Fall auf der schlechten Seite. Das versuchen Verschwörungstheoretiker oft an Beispielen in der Gesellschaft, die sie in der Gesellschaft sehen, festzumachen. Was zeigt, dass sie nicht so recht verstanden haben, dass sowohl Personen als auch gesellschaftliche Prozesse zumeist beides sind. Für manche gut, für manche schlecht. In sich selbst manchmal gut, manchmal schlecht. Und Verschwörungstheoretiker können das anscheinend oft nicht so richtig ertragen, dass die Welt eben mehr ist als schwarz und weiß, mehr als gut und böse, nämlich ambivalent. Und um diese Unerträglichkeit, dass manche Sachen gleichzeitig gut und schlecht sind, auszulagern, projizieren sie sie auf eine Gruppe. Also sie projizieren nicht nur innerliche Widersprüche und Krisen, sondern auch Krisen, die außen stattfinden, auf eine bestimmte Personengruppe.
Ja, also historisch betrachtet gibt es auch einige Beispiele dafür, dass eben gerade die Leute, die irgendwo eine Verschwörung gewähnt haben, eigentlich dieses Machtinteresse, was sie anderen Leuten unterstellt hatten, eigentlich selber gehabt haben. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Teil von diesem Projektionsphänomen, dass eigentlich die eigenen geheimen Wünsche auf andere Leute übertragen werden.
Ja, man konnte das zum Beispiel ganz plastisch beobachten bei diesen Montagsmahnwachen. Also dass immer wieder gefordert wurde, dass es eine radikale Demokratisierung geben solle, dass jede Stimme gehört werden sollte, während diejenigen, die das organisiert haben, selbst streng autoritär und nach völlig willkürlichen Kriterien gearbeitet haben. Es also überhaupt nicht einsehbar war und damit weit von einem demokratischen Willensbildungsprozess entfernt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass in diesen Verschwörungsbewegungen häufig ganz starke autoritäre Bestrebungen da sind, die aber verpackt werden als demokratische Bestrebungen. Und die autoritären Bestrebungen werden dann dieser Feindgruppe zugesprochen. Die Corona-Demos jetzt sind ja eigentlich auch ein gutes Beispiel. Da wird gefordert, dass die körperliche Unversehrtheit gewahrt werden muss. Da wird gefordert, dass der Wille des Volkes, was auch immer der sein soll am Ende, stärker berücksichtigt werden muss. Während aber die Parolen, die tatsächlich auf diesen Demos gerufen werden und die Konsequenzen deren Forderungen total autoritär sind und letztlich fordern, dass sich alle diesem Einzelnen, diesem Willen dieser jetzt tatsächlich kleinen Demonstrationsgruppe unterwerfen müssen.
Ich würde dir da vollkommen zustimmen. Ich glaube, ein weiterer Punkt, der in den Funktionsweisen auch eine ganz starke Rolle spielt, ist die Immunisierung nach außen. Also gerade, dass man sich auch dort auf solchen Versammlungen als Gruppe zusammenfindet, schafft eine Art von Zusammenhalt. Wir gegen den Rest der Welt. Es gibt aber noch mehr von solchen Immunisierungsstrategien, die Verschwörungsgläubige anwenden, um eben auch dieses Selbstbild nicht aufbrechen zu müssen, was sie sich da von sich selber gebaut haben. Also da wäre zum Beispiel die Aussage, die man dann in Diskussionen mit so Verschwörungsgläubigen relativ oft hört, dass bestimmte Meinungen, öffentliche Meinungen, Mainstream-Meinungen, wie sie sagen, also das, was die Allgemeinheit der Menschen glaubt, von Medien manipuliert wäre, also das wäre alles manipuliert. Deshalb sind die Fakten, die man den Leuten dann entgegenhält, um ihre Theorien zu widerlegen, werden so von ihnen abgetan als, ja, das ist sowieso nur manipuliert, das stimmt gar nicht, weil die Presse lügt ja. Also das wäre eine so eine Immunisierungsstrategie.
Was ich da auch sehr spannend fand, der Germanist David Römer von der Universität Trier hat die sprachliche Funktionsweise von Verschwörungserzählungen untersucht und ist da auf ein ganz spannendes Phänomen gestoßen, und zwar, dass relativierende Ausdrücke, also Wörter wie angeblich, vermeintlich und wohl, 10-mal so häufig wie in anderen deutschen Texten vorkommen. Und das hat ja zum einen die Funktion, dass man natürlich an der offiziellen Darstellung, wie es denn immer heißt, Zweifel gesät werden sollen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch das, was Benny gerade beschrieben hat, so eine Selbstimmunisierung. Also weil man bringt keine harten Fakten, sondern es ergibt so einen Raunen, was man aber dann auch nicht wirklich mit Kritik angreifen kann.
Ja, die Leute haben einen unheimlichen Drang danach, einem zu sagen, was angeblich, vermeintlich in der Welt passiert, ohne dass sie diese Meinung immer mit einem Wahrheitsanspruch verbinden. Aber trotzdem dieses ganz starke Bedürfnis daran, einem zu sagen, was man nicht wisse, obwohl sie selber immer dann Termini wie vermeintlich oder vermutlich verwenden. Und dahinter könnte man zum Beispiel lesen, dass sie auch ein Bedürfnis danach haben, vielleicht nicht Verantwortung für das zu übernehmen, was sie da sagen. Ganz viele Verschwörungstheorien arbeiten ja auch so, dass sie einen bestimmten Bezugspunkt haben, auf den immer wieder rückgegriffen wird in dieser Erklärung der Verschwörungstheorie. Die Personen sich selber nicht die Mühe machen müssen, eine Denkfigur nachzuzeichnen oder sich in dieser Denkfigur zu bewegen, sondern sich immer nur beziehen auf irgendwelche diffusen, unklaren Quellenlagen. Ich meine, es ist ja letztlich auch ein ganz wesentlicher Teil in dieser Auslagerung von negativen Aspekten, die man an sich selber sieht, dass man nicht die Verantwortung dafür übernehmen möchte, dass diese negativen Aspekte da sind. Das heißt nicht, dass man jetzt alles Schlechte, was in der Welt passiert, in sich selber suchen sollte und glauben sollte, dass man da in sich selber das alles auflösen könnte. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber anzuerkennen, dass ich mehr bin als bloß alles Gute, was ich an mir beobachte, sondern dass ich natürlich auch Seiten an mir habe, die vielleicht eher destruktiver sind oder die sich eher danach sehnen, auch andere Sachen, andere Vorgänge zu kontrollieren, dass ich das anerkennen muss. Diese Seiten sind halt da. Und das fehlt halt ganz, ganz oft in diesem verschwörungstheoretischen Prozess. Einerseits wird das Schlechte ausgelagert, andererseits verbleibt alles so im diffusen Raum. Und da können wir jetzt vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen, Verschwörungstheorien, Verschwörungsfantasien. Ich glaube nämlich, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist. Eine Theorie ist ja erstmal was, das versucht, die Welt zu erklären auf einer rationalen Ebene. Verschwörungstheorien machen eigentlich, wie wir ja gerade erklärt haben, das Gegenteil. Sie sprechen Affekte an, also Gefühle an. Also ich finde dieses vermeintlich oder vermutlich sind recht gute Beispiele dafür. Verschwörungstheorien versuchen nicht tatsächlich zu erklären, egal wie unglaublich umfangreich dazu geschrieben wurde. Sie versuchen nicht zu erklären, wie Prozesse in der Welt funktionieren, sondern versuchen bestimmte Gefühle und Bedürfnisse in Menschen anzusprechen. Ein Bedürfnis nach Kontrolle, ein Bedürfnis nach Sicherheit, auch ein Bedürfnis nach Unterwerfung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend zu beachten. Wir haben der Einfachheit halber jetzt Verschwörungstheorien gesagt. Tatsächlich sind wir aber der Meinung, dass der Begriff Verschwörungsfantasien besser passen würde.
Ja, zumal ja auch eine Theorie sich widerlegen lässt, wenn Gegenbeispiele gebracht werden. Und das hatte ich ja auch gerade schon angerissen, dass es ja in diesem Verschwörungsglauben eben nicht darum geht, sich eventuell auch von einem Gegenteil überzeugen zu lassen, wenn irgendwie die Faktenlage sich ändert oder sowas.
Richard, ich fand eine Sache, die du eben gesagt hattest, noch ganz spannend. Du meintest, dass es eben auch um sowas wie Unterwerfung geht. Also stelle ich mir das richtig vor, dass es quasi diesen Leuten darum geht, sich unter so ein autoritäres Kollektiv oder unter eine größere Macht zu unterwerfen? Also das ist ja ein Begriff, da muss es ja irgendeine Art von Ding geben, unter das man sich unterwirft.
Ja, das ist meiner Meinung nach ganz häufig Teil dieser Verschwörungstheorien. Also entweder geht es darum, sich irgendeinem diffusen, authentischen, tatsächlichen Willen zu unterwerfen, den man aber nicht so festmachen kann. Aber nicht nur, es geht nicht nur um diesen Willen, sondern es geht natürlich auch darum, sich tatsächlichen Personen zu unterwerfen. Und dabei würde ich sagen, geht es ganz wesentlich darum, auch wieder Kontrolle zu erlangen, aber ohne Verantwortung zu übernehmen.
Das kann man ja auch jetzt gerade an diesen Corona-Demos ganz gut ablesen, dass es da so einzelne Personen gibt, die sich da besonders hervorgetan haben, irgendwie in den Medien oder sowas oder auf diesen Demos und so ein bisschen jetzt als Leitfiguren gelten. Und denen wird nachgesagt, oh, die sind mutig, die Wahrheit auszusprechen und die kriegen dann halt auch mal von der Polizei oder vom Gericht eins auf den Deckel oder sowas und machen trotzdem weiter, die sind standhaft und denen rennen ja ganz viele hinterher und feiern die und folgen denen. Und das ist ja dann auch wieder dieser fast schon ein bisschen witzige Widerspruch, dass sie anderen vorwerfen, Schlafschafe zu sein, irgendwem blind hinterher zu rennen und dann sich aber so eine Kultfigur suchen, der sie hinterherlaufen.
Ich würde nur noch ganz kurz hinzufügen, weil du jetzt gerade erwähnt hast, dass es so wortstarke Führungsfiguren gibt, dass die natürlich Termini wie vermutlich oder wahrscheinlich nicht verwenden. Also das sind Leute, die mit ganz viel Werf ihre Position vertreten, die sich ganz, ganz fest im Sattel der Wahrheit wähnen. Dieser Prozess, den ich vorhin versucht habe zu beschreiben, der funktioniert natürlich trotzdem bei den Personen auch so, aber die vertreten das mit mehr Sicherheit. Also ich möchte es nicht an Anschein erwecken, dass alle Verschwörungstheoretiker vermutlich und wahrscheinlich sagen und sich nicht so sicher sind in dem, was sie da vertreten. Das wäre natürlich total falsch. Also ganz viele vertreten es mit total missionarischem Eifer und sind sich natürlich absolut sicher, auf der richtigen Seite zu stehen. Aber was man auch in Verschwörungstheorien beobachten kann, ist, dass die häufig mit ganz vielen Metaphern arbeiten. Man möchte nicht begrifflich klar sein, auch um nicht gefasst werden zu können. Auch damit man nicht Gefahr läuft, dass versucht wird, das Ganze zu entkräften, weil es durch diese Metaphern immer recht unentkräftbar bleibt, weil diese Personen ja eben immer in so einem diffusen Raum sich bewegen.
Ich hatte vorhin auch dich dazu gefragt, weil ich nämlich denke, dass sich genau an so einer Aussage nochmal dieses Weltbild, das nur in Schwarz und Weiß denken kann, ganz gut zeigt. Weil wenn ich nämlich irgendwie das absolut Böse irgendwo sehe, dann tendiere ich auch dazu, in einem anderen Objekt das absolut Gute zu sehen. Das nennt man auch wissenschaftlich manichäisches Denken, das eben die Welt in Gut und Böse einteilt, so ganz strikte Trennlinien dafür. Und das trifft ja auch nochmal auf das zu, was du davor gesagt hast, dass die vielen Graustufen zwischen dem Schwarz und Weiß einfach gar nicht gesehen werden. Und ich glaube, damit ist ein ganz großer Kernaspekt von dem Denken von Verschwörungsgläubigen dargestellt.
Naja, und diese Widersprüche, die du ja gerade angesprochen hast, die sind kein Argument gegen, sondern ein ganz elementarer Bestandteil der Wirkung von diesen Verschwörungsmythen.
Da bin ich total bei dir. Ich würde, glaube ich, noch hinzufügen, dass wenn man in dieser verschwörungstheoretischen Welt, in diesem Weltbild drin ist, dann läuft man, wenn man davon abweicht oder das in Frage stellt, immer Gefahr, auf die Seite der Schlechten überzulaufen. Das wiederum sorgt dafür, dass dieses Gruppengefüge unheimlich stark zusammenhält. Man sieht ja auch, dass Verschwörungstheorien, die sich auf den ersten Blick widersprechen, völlig problemlos synthetisiert werden können. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass es mehr darum geht, auf der guten Seite zu stehen, als auf der richtigen Seite. Es geht nicht darum, dass diese Theorie unbedingt wahr ist, sondern mehr, dass sie gut ist.